Bremen 2 Sommergäste. Hausbesuche mit Katrin Krämer.
Ja, Rollentausch bei den Sommergästen. In diesem Jahr werden unsere Gäste ja zu unseren Gastgebern. Wir melden uns nämlich virtuell bei Ihnen zum Hausbesuch an. Und heute haben wir unsere digitale Leitung über eine Entfernung von 10.216 Kilometern geschaltet. Denn soweit ist Singapur von unserem Funkhaus entfernt. Und geklingelt hat es hoffentlich bei unserer ARD-Korrespondentin für Südostasien, Lena Bodewein. Ja, ich sag Tach. Was sagt man denn in Singapur?
Och, Selamat Datang zum Beispiel. Herzlich willkommen, könnte man sagen, auf Malay. Oder einfach auch Tag. Oder Hello, nice to see you.
Also Amtssprache ist ja Englisch, aber auch Mandarin, Tamil, Malayisch. Das alles gibt, glaube ich, auch so ein Gemisch und heißt am Ende Singlish.
Es gibt ein sehr schönes Gemisch, genau. Singlish ist sehr beliebt und es ist sehr ökonomisch in der Sprache. Wenn man irgendwie umständlich fragen würde, wo ist denn bitteschön die Toilette? Toilet where? Also Klo wo?
Klo wo? Und bevor wir gleich auch noch Ihre Wohnung näher erkunden, Lena Bodewein, würden wir gerne auch erstmal die akustische Revierkennzeichnung in Ohrenschein nehmen. Unsere deutsche Ding-Dong-Klingel. Die haben wir eben gehört und wahlweise sirrt oder ringt die in deutschen Wohnungen. Macht die denn in Singapur so? Oder macht die so?
Oh, das wäre sehr schön. Sowas würde ich sofort nehmen. Es ist so ein ganz fieses Schrillen, so ein elektronisches Scheppern sozusagen. Und das ist vor allem in allen Wohnungen hier gleich. Und man sitzt dann draußen und denkt so, war das jetzt bei uns oder war das bei den Nachbarn oder wo jetzt? Muss ich jetzt schnell zur Tür rennen? Aber es ist nicht hübsch.
Hier wohnt ja nicht nur die Lena Bodewein, sondern die Familie Bodewein-Senzel, bestehend außerdem aus Ehemann Holger Senzel, ARD-Hörern auch schon lange vertraut, und Johnny Senzel, ich glaube jetzt 9 Jahre ist er alt.
Genau.
Den kennen die Hörer ihrer Podcast-Folgen, die wöchentlich in der ARD-Audiothek landen, denn da meldet er sich ja auch gern mal zu Wort. Was steht denn auf dem Namensschild an der Wohnungstür?
Bodewein-Senzel.
Und wäre ich eine malaiische Botin vom indischen Lieferservice, also Radio-Bringdienst, guten Tag, würde ich dann fragen, bin ich richtig bei? Also wie wird dieser kompliziert unasiatische Name in der Regel ausgesprochen?
Gar nicht. Es ist entweder nur Lena sozusagen. Und man käme auch gar nicht rein. Man müsste vorne beim Guard erstmal Bescheid sagen, in welche Wohnung man möchte. Die Nummer 0232. Und dann ruft der Guard bei uns an oder klingelt bei uns. Und dann müssen wir runterkommen. Also so schwierige Namen werden hier sowieso nicht ausgetauscht. Man ist eine Nummer oder ein Vorname.
Wie der Stadtstaat Singapur noch so klingt und tickt, das werden wir ja von Ihnen im Laufe des Gesprächs noch erfahren. Aber mal eins vorweg. Es ist ja der Staat der Superlative, rühmt sich für Sauberkeit, brave Bürger, das heißt, die Kriminalitätsrate ist super gering. Stimmt das denn, dass es Usus ist, die Wohnungstüren offen stehen zu lassen? Anscheinend ja nicht, wenn da ein Guard vorne alles abschirmt.
Ja, wir sind wahrscheinlich auch deshalb so verwöhnt. Also wir lassen die Wohnungstüren offen stehen, wir lassen die Terrassentüren offen. Jetzt soll aber keiner vorbeikommen und das irgendwie ausnutzen, bitte, der das jetzt hört.
Wie war die Wohnungsnummer nochmal? 0202, ne?
Ja doch, aber so in so älteren Kondos oder auch in größeren Wohnanlagen gibt es halt einen Guard, einen Wachmann, der auch guckt, wer kommt denn da rein. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten wird das genau aufgeschrieben. Man muss auch einchecken und man kriegt die Temperatur gemessen. Und es dürfen eben auch nicht zu viele sein. Es ist nach wie vor nur erlaubt, dass man 5 Leute gleichzeitig sieht.
Da haben wir jetzt ein Problem. Wir sind natürlich sehr, sehr viele, Lena Bodewein. Stehen ja auch praktisch schon im Flur. Eine andere Geräuschkulisse sollten wir auf jeden Fall schon mal wenigstens ansprechen, weil die ja möglicherweise unseren Hausbesuch ab und zu auch störend unterbrechen könnte, nämlich Baulärm. Also selbst in Bremen wird ja zunehmend abgerissen, neu gebaut, ausgebaut, saniert und isoliert. Und in Singapur müssen so viele Menschen auf wenig Fläche Platz finden. Da dürften Bauunternehmen gut zu tun haben, ne?
Ja, auf jeden Fall. Hier wird immer gebaut, saniert, abgerissen. Wirklich, also alles, was zu alt ist, alt heißt dann hier schon so 30 Jahre, das kommt weg, da wird neu gebaut, da wird der Platz besser ausgenutzt. Wir wohnen jetzt in einem Kondo, also in einer Apartmentanlage, die sogar schon 40 Jahre alt ist. Das ist außergewöhnlich. Da sind die Wohnungen auch noch groß, mit mehr Platz, etwas großzügiger. Damals war die Bevölkerung nur halb so groß. Jetzt sind es 5,6 oder sogar 5,8 Millionen. auf einer Fläche wie Hamburg, da wird jetzt ganz viel hochgebaut und sehr schuhkartonmäßig.
Dann kommen wir jetzt mal wirklich alle gesammelt rein, drängeln uns in ihren Flur. Und wenn ich mir den vorstelle, ist das so einer, wie in unsere Wohnung haben? Also hat er auch einen Garderobenständer, Regenschirmständer, Kommode für Wintermützen und Handschuhe? Oder welche Begriffe müssten Sie jetzt nochmal im Wörterbuch nachschlagen?
Ja, Wintermütze, Handschuhe, sowas gibt's nicht. Regenschirmständer wäre ganz gut, aber wir verlieren unsere Regenschirme eigentlich regelmäßig oder sie gehen ganz schnell kaputt wegen zu viel Wind. Von daher ist der auch nicht nötig. Vor der Tür werden die Schuhe ausgezogen. Man ist hier auf jeden Fall barfuß. Das ist aber auch nicht so schwer, weil man meistens nur Schlappen oder Sandalen anhat. Es ist halt immer so 30, 33 Grad, hat man einfach nicht viel an, muss man auch keine Garderobe ablegen.
Da ist eben schon jemand gegangen, wahrscheinlich weil es so eng ist jetzt bei Ihnen langsam im Flur mit uns allen Hörern und Hörerinnen hier zusammen. Was ist denn im Eingangsbereich noch so typisch singapuresisch und was erinnert an Good Old Germany?
Oh, hier steht eine Truhe, die ich mal auf den Philippinen gekauft habe. So eine Seemannstruhe mit so schönen Einlegearbeiten. Dann ist da noch eine riesige Schüssel aus einer Baumwurzel, auch von den Philippinen. Ansonsten hängen hier die 1x1-Tabellen unseres Sohnes. Und ein Schlüsselbrett mit einem Bild des Hamburger Hafens. Es ist also eine gute Mischung, kann man sagen.
Oh ja, also man fühlt sich vielleicht doch so beiden Ländern oder Städten verbunden noch. Wir haben uns ja als Vorbereitung einiges angelesen und angeblich wird bei allen Neubauten in Singapur neben dem Architekten auch der Feng Shui-Berater einbezogen. Richtig oder falsch?
Bei guten Bauten, die auch auf Erfolg ausgelegt sind, ja. Also gerade so bei Shoppingcentern ist das ganz wichtig. Das ist die Orchard Road, diese berühmte Einkaufsmeile. Da gibt es ein Shoppingcenter, oder es gibt es jetzt nicht mehr, weil das eben nicht darauf geachtet hat. Und alle, die gut laufen, die haben darauf geachtet. Das ist schon ganz klar. Also wenn man denkt, so, hä, ist doch bloß auf Kommerz angelegt und total modern und sonst was. Nee, das wird auf jeden Fall auch beachtet. Und auch in allen möglichen Shops oder so kleineren Supermärkten, Obstläden und sonst was gibt es immer so einen Altar für die Ahnen mit Räucherkerzen drin und so einem dicken Menschen, also so einer Figur und viel Rot und viel Gold, was eben die Farben des Glückes sind. Und da wird dann auch immer ein bisschen Obst hingelegt. Also das ist alles auch in dem modernen Leben einbezogen.
Schön, das klingt wirklich wunderbar. Und es gibt ja auch staatliches Wohnungsbauprogramm, das heißt Housing and Developing Board, HDB, was so vorbildlich ist. Und das heißt, es gibt auch offiziell gar keine Obdachlosigkeit, was man sich kaum vorstellen kann.
Ja, doch, es gibt sie schon. Also es gibt auch Leute, die dann durch Jobverlust oder weil sie viele Arztrechnungen zahlen oder weil sie ihre alten Eltern ganz lange versorgen mussten und darum keine Ersparnisse haben. Es gibt also diese Leute, die dann am Strand wohnen, in Zelten oder sonst wo in irgendwelchen Parks, unauffällig in Zelten leben für eine bestimmte Zeit. Dann gibt es viele Wohltätigkeitsorganisationen. Das wird tatsächlich viel sozusagen privat organisiert, die sich dann um die kümmern. Und die meisten finden dann auch den Weg wieder zurück. Es gibt aber auch sehr viel ältere, arme Menschen, die halt zum Beispiel Papier und Pappe sammeln und damit dann irgendwie so ein paar Cent oder ein paar Dollar am Tag verdienen. Eine sehr mühsame Arbeit, die früh am Tag beginnt und dann schieben sie so ihr kleines Wägelchen oder so ein altes, rostiges Fahrrad, beladen mit Pappe und Papier über die Straßen und geben das dann ab. Und wenn man dann denkt, puh, das ist wirklich gerade in diesem so reichen Stadtstaat schon ein großer Kontrast.
Ja, das ist ja der Klassiker, da wo viel Reichtum ist, da muss es viel Armut geben, weil es muss ja Leute geben, die diesen Reichtum für andere auch mit erschaffen. Und in jede Wohnung, heißt es, gehört so ein kleiner fensterloser Raum hinter der Küche, der sogenannte Helper's Room. Da stehen dann aber nicht die Putzmittel, da lebt die Putzhilfe, wahrscheinlich die meist weibliche Hausangestellte. Gibt es diesen Raum auch bei den Senzel Bodeweins und wer lebt da?
Also es gibt diesen Raum, da leben Koffer, da leben viele Kisten, Lego-Kisten, da lebt unsere Plattensammlung, weil wir es auch immer noch nicht geschafft haben, den Plattenspieler und die Lautsprecher anzuschließen. Ja, viel Staub, sowas lebt da.
Ich hätte ja getippt, dass da Johnnys Hamster lebt.
Der wohnt bei Johnny im Zimmer, tatsächlich.
Aha, wie heißt der denn eigentlich? Den gibt es ja noch nicht so lange bei euch. Ne?
James Potter heißt er. Der hieß James schon so, Potter. Wir haben ihn nicht so benannt, aber es passte natürlich sehr gut, weil Johnny gerade in der Harry Potter Phase ist und weil dieser Hamster angeblich ein Verschwindekünstler ist, ein großer Zauberer im sich wegzaubern, darum wurde er James Potter genannt.
Und von welchen anderen Tieren hat er vielleicht auch ungebeten dann mal Gesellschaft? Kakerlaken, Geckos, Warane oder Speikobras? Sieht man die alle bei euch?
Also wir haben im Garten bei uns einen kleinen Waran. Manchmal kommt ein großer Waran zu Besuch, also so anderthalb Meter lang. Der kleine Waran ist nur so 70 Zentimeter lang. Es gibt Hähne und Hühner, so wilde eben auch, die hier durch die Gegend laufen, auch bei uns im Garten. Es gibt Nektarvögel, es gibt in der Wohnung leider Kakerlaken, sehr viele Ameisen, sehr viele Geckos, die dann an der Wand rumrennen und die Decke runterkacken. Und ja, Nashornvögel fliegen manchmal so über den Garten hinweg. Die sehen wirklich so richtig aus, wie man sich das aus den Tropen vorstellt. Ich saß eine Zeit lang sehr viel auf der Terrasse, um zu schreiben und habe mir das Ganze irgendwie immer angeguckt von morgens bis abends. Bananenhörnchen, Langnasenhörnchen. Ich dachte, irre. Und abends kamen die Fledermäuse.
So, und dann auch noch wir, als wenn ihr nicht schon genug Trubel hättet. Wir werden jetzt mal, während wir die Musik hören, ein bisschen durch die Wohnung weiterwandern. Vielleicht landen wir ja auf eurer Terrasse. Und unsere erste Musik, die kommt von The Ugly Voices, Senandandung Dua heißt dieser Titel. Die Sommergäste auf Bremen 2 machen ihrem Namen alle Ehre, denn wir sind bei, ich glaube, so ungefähr 26 Grad heute mittlerweile auf der Terrasse der Familie Bodewein-Senzel, oder Lena Bodewein?
Es ist sogar noch ein bisschen wärmer, 28 bis 29 Grad. Und weil die Luftfeuchtigkeit halt immer so hoch ist, fühlt es sich sowieso an wie über 30.
Also wir machen heute nicht nur Hausbesuch, sondern wir sind gleich mal auf dem Hochsitz unserer ARD-Korrespondentenfamilie mitten in Singapur. Sicher mit Blick, aber auf was?
Auf viele Palmen, auf Bananenpflanzen, auf irgendwelche wunderschönen roten Hängepflanzen, in denen immer ein kleiner Nektarvogel sitzt und die aussaugt, auf den Pool, auf eine balinesische Hütte. Und im Hintergrund hört man die Hauptverkehrsstraße, die da lang führt.
Die hat man also auch. Also so richtig paradiesische Ruhe in Singapur. Ist die überhaupt zu finden?
Nicht so richtig. Also man kann in die Naturschutzgebiete gehen. Es gibt so ein paar Parks um Stauseen herum oder wo noch so ein bisschen Dschungel ist. Da begegnet man aber immer ganz vielen anderen Leuten. Die Singapurer sind sehr auf körperliche Aktivität bedacht und das machen sie meistens mit einem Radio oder einem Handy in der Hand, wo dann laut Musik rausplärrt. Das ist so von wegen Vögel beobachten und leise lauschen ist nicht.
Gehen Sie mal hier durch den Bürgerpark mittlerweile, das ist ganz genau so in Bremen. Wir haben ja 6 Stunden Zeitunterschied, während wir miteinander sprechen. Ist es bei Ihnen jetzt so ungefähr gegen 16:30 am Nachmittag? Bei uns wäre es nun Zeit für ein Tässchen Tee oder Kaffee. Bin gespannt, was Sie uns jetzt typisch Singapurerisches anbieten oder wie immer man das sagt.
Also wenn Sie was Erfrischendes wollen, jetzt so zum Aufmöbeln, dann kann ich Ihnen einen Kopi Peng anbieten. Das ist einer dieser typischen Kaffees hier. Die sind ganz stark. Und dann werden sie auf so süße Kondensmilch gegossen, quietschsüß. Dann kommt, weil Peng heißt Eis, ganz viel Eiswürfel hinein. Und das Ganze wird dann verrührt und mit dem Strohhalm genossen. Und das ist wirklich sehr erfrischend wegen des Eises und sehr aufheiternd wegen des starken Koffeingehaltes.
Toll. Und ich dachte, Peng heißt Brot. Merkwürdig. Naja, wir sind halt in Singapur. Alles ist anders. Wie ist es denn gerade mit dem Regen? Wir haben jetzt hier gerade ein paar herrliche, stabile, hochsommerliche Tage mit ganz klarer Luft und blauem Himmel. Und auch so gegen 30 Grad in Singapur regnet es ja auch ziemlich viel bei der Wärme.
Ja, tut es auf jeden Fall. Es hat heute Morgen schon ordentlich gegossen, gestern eigentlich den ganzen Tag. Jetzt ist gerade Pause. Das kann sich aber wirklich ganz schnell wieder ändern. Und darum ist eben auch alles so üppig und so grün hier, dass man wirklich durch so ein grünes Dampfbad läuft. Ich gehe immer im Botanischen Garten joggen und es ist so, dass die Pflanzen dann alles ausatmen, ihre ganzen Duftstoffe abgeben und alles so feucht ist und man kommt sich so vor wie in so einem Aufguss, in einem Daueraufguss.
Wer es mag, ich mag's, aber da, wo es so wahnsinnig warm ist immer und so wahnsinnig feucht, da sind natürlich viele Klimaanlagen im Betrieb. Im Oktober, da erscheint ein Buch von Ihnen, Lena Bodewein, Am Ende der Welt, wie wir Sie kennen als Reporterin in Südostasien, das Klima, der Mensch und der Müll. Wir durften es schon lesen, vielen Dank. Und dieses Buch ist aber so verstörend wie faszinierend. Und ein ganzes Kapitel widmen Sie den Klimaanlagen, denn ohne die wäre so ein Land wie Singapur nicht oben auf der wirtschaftlichen Erfolgsskala, oder?
Ja, genau. Das hat auch der Gründervater von Singapur gesagt, Lee Kuan Yew, dass er die Klimaanlage für eine der wichtigsten Erfindungen, wenn nicht die wichtigste des 20. Jahrhunderts hält, weil dadurch eben Städte in den Tropen auch sozusagen eine Arbeitsgerechtigkeit erlebt haben gegenüber den gemäßigten Zonen. Die Leute konnten immer arbeiten. Wenn man hier mal länger draußen ist und versucht zu arbeiten, sich zu konzentrieren auf irgendwelche Berechnungen und so. Es gibt ja auch genügend wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass die Hirnleistung dann einfach auf 50% runtergeht. Und sobald man dann im Kühlen ist, merkt man so, ah, okay, diese ganzen verklebten Windungen, da kommt wieder was durch. Jetzt kann ich wieder einen Gedanken fassen und kann mich auch konzentrieren. Und das war dann eben möglich. Und Singapur ist eben eines der Finanz- und Handelszentren, die Hochhäuser im Bankendistrikt schießen hoch und jeden Morgen laufen Tausende und Abertausende Menschen in schicken Anzügen, eben das ist auch nur mit Klimaanlage möglich, dann in ihre Büros.
Ja, und das ist das, was ich unter anderem als bestechende Erkenntnis mitnehme aus Ihrem Buch, dass es sowas wie eine Kältehierarchie gibt. Eben wer einen Anzug tragen kann, gehört natürlich sowieso eher zur Alpha-Etage als Menschen im Schlabber-Outfit, aber das scheint eben in Singapur ja auch sehr ausgeprägt zu sein, dann so wie Sie es sagen. Wie deckt denn eigentlich der Staat seinen gigantischen Energiebedarf?
Das ist hier meistens Erdgas. Aber sie wollen so Stück für Stück auch ein bisschen auf alternative Energien umsteigen. Das Problem ist halt zum Beispiel bei Solarenergie, es gibt keinen Platz dafür. Sie haben jetzt sich aber überlegt, dass sie auf die Dächer halt, die ganzen Dächer dieser HDBs, dieser staatlich geförderten Eigentumsblocks, auch Solarpaneele drauf montieren wollen, dass sie auf die Stauseen so große schwimmende Kollektoreninseln bauen wollen, um dadurch eben auch ein bisschen unabhängiger zu werden und eben auch mehr auf die alternativen Energien einzugehen, weil diese riesige Kühlenergie, die hier aufgewendet wird, natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Strom frisst. Und die Anlagen stoßen dann noch mehr CO2 aus, das Ganze fördert dann wieder die Klimaerwärmung, da muss man noch mehr kühlen. Es ist so ein Kreislauf und da muss irgendwann gestoppt werden.
Ja, also das Problem Klimawandel, das hat Singapur durchaus erkannt. Kein Wunder, man ist ja auch Nachbarstaat von Indonesien, dessen Hauptstadt Jakarta gerade massiv absackt und daher umziehen wird. Das gilt auch für Bangkok, Manila, Ho Chi Minh Stadt. Singapur rüstet also enorm grün auf. Wie können wir uns das vorstellen?
Es gibt zum Beispiel bei Neubauten die Verpflichtung, dass die Fläche, die man bebaut, ersetzt werden muss durch mehr Grün, durch eine Begrünung des Gebäudes. Das kann ein Dachgarten oben sein oder so Grün an der Seite. Es können Grüngeschosse sein, die so dazwischen gebaut werden. Und das führt dazu, dass eben auch diese staatlich geförderten Bauten große Parks oben haben können zum Beispiel, wo man sich auch gerne erholen geht, dass Krankenhäuser genauso angelegt sind. Und dieses Grün sorgt eben auch dafür, dass es besser gekühlt wird. Oder es wird so gebaut, dass zwischen Gebäudeblocks die Luft zirkulieren kann und eben immer frische, kühlere Luft oder eine leichte Brise reinbringen kann. Dass es Wasser, Brunnen, dass all sowas angelegt wird, die eben auch zu einer kühleren Zirkulation beitragen. All solche Sachen werden halt überlegt und der Staat denkt auch darüber nach oder hat nicht nur darüber nachgedacht, das ist eigentlich klar. Bis 2030 wird immer mehr auf E-Mobilität gesetzt, um eben auch den CO2-Ausstoß durch die normalen Verbrennungsmotoren zu drosseln.
Also Singapur ist in ganz vielem so eine Art Vorzeigestaat. Da kann man sich vielleicht auch das ein oder andere hier mal abgucken. Und wenn man mal so zurückguckt, also das war ja mal so ein sumpfiger Landstrich und wurde 1819 sozusagen entdeckt von Sir Stamford Raffles. Der hat dann Freihafen daraus gemacht. Das war die Grundlage für die Glitzerwelt von heute, die aber nicht nur so nach außen funkelt, sondern auch strukturell gut funktioniert, dass man von so eine Art Musterstaat sprechen kann. Aber wie alles im Leben hat das natürlich auch eine Kehrseite. Singapur verhängt zum Beispiel sehr rigide Strafen bis hin zur Todesstrafe. Also zum Beispiel, wer gegen Corona-Auflagen verstößt, der hat was zu erwarten.
Also wenn es nur einmal die Maske nicht richtig aufgesetzt ist oder so, dann sind das vielleicht 300 Singapur-Dollar, also 200 Euro. Aber wenn wir jetzt vor allem als Ausländer mit einer Arbeitserlaubnis dagegen verstoßen, dann kann uns das 10.000 Dollar kosten und ein halbes Jahr Gefängnis oder halt eigentlich die Ausweisung. Dann brauchen wir uns hier nicht mehr zu blicken lassen. Es war während des heftigen Lockdowns so, dass ein paar Leute in eine Bar gegangen sind und ein Bier auf die Hand genommen haben, was erlaubt war. Aber dann haben sie sich länger aufgehalten draußen als erlaubt. Und das waren eben auch Ausländer, die hier gearbeitet haben im Finanzbereich. Und die waren ganz schnell weg. Das ist auch dann hier ganz rigide. Mit Prangerfunktion wird dann in der Zeitung jeder Name genannt. Der und der soll das und das gemacht haben. Wirklich mit voller Namensnennung, mit der Straße oft noch dabei. Und das wird dann eben gesagt, der hat das falsch gemacht. So, darum müssen wir das jetzt auch nennen und wiedersehen.
Ja, wie weit wohnen Sie eigentlich vom Flughafen entfernt, Lena Bodewein? Das ist ja gerade ganz schön tief da über Ihnen.
Es ist gar nicht so nah am Flughafen. Wir wohnen quasi in der Mitte und der Flughafen ist ganz weit draußen im, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken, im Osten.
Immer eine Frage der Windrichtung, oder? Das Land, also Singapur hat ja die zweite Corona-Welle hinter sich und man kann sich fast fragen, warum die zweite Welle überhaupt gekommen ist, weil sich doch die Bürger alle so wahnsinnig diszipliniert verhalten.
Ja, das haben sie auch brav gemacht, aber das Land selber hat ein bisschen schlecht aufgepasst auf seine Arbeiter. Es gibt hier ja sehr viele Arbeitsmigranten, sagt man wohl, oder Wanderarbeiter aus Bangladesch, aus den Philippinen, aus Indien, die halt als Bauarbeiter unterwegs sind, die im Gastronomiebereich arbeiten, im Straßenbau, all sowas. Und die wohnen in so Schlafsälen, in so Wohnheimen, meistens auch am Rand der Insel extra, damit sie sich nicht mit den Einheimischen vermischen und denen nicht auf den Keks gehen. Das ist extra so gemacht, damit der Friede gewahrt wird. Hier ist die Harmonie alles. Und da wurde aber einfach nicht darauf geachtet, dass die auch genügend untersucht werden und genügend geschützt werden. Und die haben zum Teil zu 16 in einem Schlafraum geschlafen, auf so Stockbetten. Da kann man natürlich auch keinen Abstand halten. Und da hat sich dann Corona fröhlich verbreitet.
Ja,
das war sozusagen Singapurs große Schande.
Das finde ich übrigens einen ganz interessanten Punkt, den Sie gerade ansprechen. Also diese Wanderarbeiter, die natürlich wenig Recht oder gar keine Rechte haben, schlecht bezahlt werden, ausgebeutet werden, unter miesen Lebens- und Arbeitsbedingungen da wohnen. Singapur wird ja seit 60 Jahren von einer Partei regiert, der People's Action Party. Und die stellt auch weiter den Premierminister. Jetzt ist, glaube ich, der älteste Sohn des Staatsgründers und ersten Premierministers. Ja. Aber diese Partei hat jetzt bei den Wahlen im Juli Einbußen erlitten. Die haben keine 70% mehr einholen können. Und zwar ist der große oppositionelle Gegner die Arbeiterpartei, die auf einmal für den Mindestlohn kämpft. Was ist faul im Staate Singapur, dass solche Forderungen überhaupt Anhänger finden?
Ja, das ist ganz schön mutig. Man darf das auch gar nicht unterschätzen, was das überhaupt bedeutet, wenn man für eine andere Partei stimmt. Wenn ein Wahlbezirk an eine andere, an eine Oppositionspartei geht, da wird dann von der People's Action Party nämlich ganz sanft gesagt, naja, mal gucken, ob wir eure HDBs jetzt weiter für die Modernisierung berücksichtigen und so weiter. Also da wird dann so schon leise Druck ausgeübt. Aber inzwischen haben die Leute auch einfach so den Wunsch nach mehr, nach mehr Mitbestimmung, nach mehr Demokratie und waren auch einfach nicht zufrieden damit, wie diese Corona-Krise gehandhabt wurde. Auf der einen Seite halt das ganz, ganz Strenge. Es wurde eben sehr schnell in den Lockdown gegangen. Und auf der anderen Seite dann eben offensichtlich das doch nicht so im Griff zu haben. Es war einfach eine große Unzufriedenheit. Und gerade unter den jüngeren Leuten ist so eine Aufbruchsstimmung zu verspüren, die auch sagen, Mensch, wir wollen auch kreativ sein, aber das geht halt ja auch alles nicht. Man hat immer so eine Schere im Kopf, man muss sich zensieren. Und alle Filmemacher oder Autoren aus Singapur, die irgendwie auch ein bisschen bedeutender oder internationaler bekannt werden, die leben eben woanders.
Also auch da ist ein bisschen Bewegung doch in dieser Gesellschaft, die ansonsten ziemlich gut in sich funktioniert, von außen sehr strikt gelenkt wird. Wir würden gerne noch mal ein bisschen weiter in Ihrer Wohnung rumstöbern, Lena Bodewein.
Okay.
Wenn wir
ich bin froh, wenn ich wieder reingehen darf.
Ja,
ich glaube nicht schon die Mücken. Es ist Nachmittag.
Ich merke es auch. Also es piekt hier auch gefühlt schon. Wenn wir einen Blick in Ihren Kleiderschrank werfen würden, könnte es sein, dass Ihr Mann drin sitzt, dass Ihr Ehepartner und Kollege Holger Senzel da gerade seinen Beitragstext spricht, weil es der ruhigste Ort der Wohnung ist manchmal?
Manchmal ist es das, ja. Oder unter der Bettdecke kann er sich auch mal verstecken, um irgendwas aufzunehmen. Das ist schon das Sicherste. Aber ansonsten hängen in meinem Kleiderschrank sehr viele bunte Kleider.
Karnevalskostüme, oder? Findet man auch.
Die wohnen in einer Extrakiste, in einer großen, würdevollen Kiste mit Piratenkostümen, mit Schildkröten, Frosch und Froschkönigin-Kostümen. Ja, was war ich
was
denn
man
noch
so
alles?
Braucht.
Bronco? Ja, Freddie Mercury. Ich habe Freddie Mercury-Zähne.
Den würden alles, was wir vielleicht ist. Später nochmal bitten, eben einmal überzuziehen. Und wie Sie diese Mentalität in Singapur austoben können, darauf kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen. Aber vorher werden wir das Land verlassen, denn zu Ihrem Berichtsgebiet, da gehören so viele Länder und Inselstaaten, dass wir die Gelegenheit gerne nutzen wollen, ein paar näher kennenzulernen. Nach Musik von David Bowie. Ja, wenigstens die Musik bringen Sie mit, diese Leute von Bremen 2, Sommergäste, Hausbesuch. Die Sommergäste haben sich heute extra fein gemacht, denn wir sind zum Hausbesuch in Singapur im Korrespondentenheim von Lena Bodewein. Wir sind von der Terrasse wieder reingegangen, weil die Mücken kamen. Wo sind wir denn jetzt?
Jetzt sind wir in meinem Arbeitszimmer, was auch Gästezimmer ist.
Und man hört im Hintergrund die Waschmaschine.
Nee, das ist der Ventilator.
Ach so, besser ist es. Also es ist doch gut warm bei Ihnen, auch in der Wohnung dann, sodass man eben ohne ein bisschen Kühlung nicht auskommt. Das haben wir jetzt schon gelernt. Haben Sie eigentlich irgendwo einen gepackten Koffer stehen, wenn es mal schnell zum Flughafen gehen muss, weil Australien brennt oder ein Vulkanausbruch in Indonesien dafür sorgt, dass die ARD-Wellen schnell um Berichte bitten?
Ach, das wäre so schön, aber seit März nicht mehr.
Aber vorher.
Hier kann
natürlich.
Man ja nicht reisen.
Ja, aber
natürlich,
vorher
ja, auf jeden Fall. Das war meine letzte Reise nach Neuseeland, Christchurch, zum Jahrestag des Terroranschlags auf die Moscheen dort. Und seitdem sind wir nicht mehr gereist, weil entweder wir dann nicht wieder reinkämen nach Singapur oder auch die ganzen Länder, die zu unserem Berichtsgebiet gehören, niemanden reinlassen aus dem Ausland.
Aber gibt es denn diesen gepackten Koffer für den schnellen Aufbruch?
Ja. Also da ist schon so ein Rucksack, da sind so die wichtigsten Sachen drin und dann muss ich noch schnell zum Tiefkühlschrank rennen und da den Pass rausholen und dann geht's los. Also das kann ziemlich schnell losgehen. So
warum ist der Pass im Tiefkühlfach?
Hier schimmelt alles. Hier schimmelt oder wälzt sich oder rostet es oder es müffelt oder sonst was. Und außerdem wissen wir dann immer, wo die Dinger sind.
Entschuldige, da muss ich jetzt mal eben kurz drüber, über dieses Bild. Sie müssen also immer schnell außer Landes. Wir sind jetzt außerhalb von Corona-Zeiten. Viele Menschen wollen aber gerne rein nach Singapur. Eben die Arbeitsmigranten, über die wir schon kurz gesprochen haben, aus Indien, Malaysia oder Thailand, als Singapur eben wahrscheinlich sowas wie ein Traum. Und über die jüngsten politischen Entwicklungen heißt es, dass die Fremdenfeindlichkeit zugenommen habe. Ist das so ein Phänomen, das der Corona-bedingten Wirtschaftskrise zuzuschreiben ist?
Naja, also wie soll man es sagen? Man möchte hier natürlich auch keinem auf die Füße treten. Rassismus ist offiziell auch verboten, weil es hier eben ein sehr wichtiges Gesetz gibt zum harmonischen Zusammenleben aller Rassen, Religionen, Ethnien. Darum darf es sowas gar nicht geben, sowas wie Fremdenfeindlichkeit. Aber sie ist natürlich doch vorhanden und es gab eben auch gerade so vor der Wahl einige Äußerungen, wo es dann hieß, ja, die Ausländer, die nehmen uns die ganzen tollen Jobs im Finanzsektor weg als Anwälte oder sonst was. Und wir brauchen doch die Jobs viel dringender. Warum haben wir die denn nicht? So, und das wurde dann immer lauter ausgesprochen und auch in einer Art und Weise, dass man zum ersten Mal so richtig gemerkt hat, aha, so richtig willkommen ist das hier nicht. Es ist eher wichtig, dass das Geld da ist und dass so ein bisschen Know-how da ist. Aber ansonsten wären sie lieber so für sich.
Wir wollten ja Singapur verlassen und von diesem sauberen, müllfreien Paradiesgarten landen wir in weniger als 2 Stunden in Indonesiens Hauptstadt Jakarta. Was fällt sofort auf? Was ist völlig anders als in Singapur?
Oh, es riecht anders, es ist viel lauter, es ist viel mehr improvisiert, man fühlt sich viel freier, es ist auch viel dreckiger. riecht anders, eben auch, weil die Stadt immer weiter absackt wegen der Bodensenkung. Es ist ein muslimisches Land, es gibt also viel mehr Moscheen, es gibt dann eben auch zu jeder wichtigen Zeit die Gebete und eben die Betenden, wo auch immer es gerade passt. Das heißt, überall auch in öffentlichen Gebäuden gibt es nicht nur Herrentoiletten und Damentoiletten, sondern eben auch Gebetsräume. Und es ist auch sehr, sehr schmackhaft. Es gibt überall eben auch diese Stände, die Singapur, ordentlich wie es ist, eben in diese Hallen, in diese Food Courts verbannt hat. Und dann kann man für so ein paar Rupia eben leckerstes Tofu, Sambal, was weiß ich, alles essen. Also es ist eine sehr viel lebendigere Stadt, finde ich.
Sie sind, glaube ich, sowieso Indonesien-Fan. Und gibt es denn so gravierende Mentalitätsunterschiede? Also sagt man den Singapurern nach, das sind so die Hanseaten Asiens, höflich, distinguiert, karnevalsresistent und der Indonesier ist vielleicht so ein bisschen mehr in Richtung bayerische Lebensart oder schwäbisch oder was auch immer der Vergleich ist?
Naja, das wird halt mehr improvisiert. Da kommen wir dann an, also gerade als Deutsche, wenn ich versucht habe, in Vorbereitung auf eine Reise Interviewtermine festzuzurren. Ja, nee, passt schon, kommen Sie halt vorbei, das wird schon irgendwie. Nee, aber können wir dann sagen, an dem und dem Tag, da und da und dann und dann. Ja, auf jeden Fall. Und es ist weder der richtige Interviewpartner da, noch ist er zur richtigen Zeit da. Aber dafür ist jemand anders da und erzählt was ganz anderes, was aber auch total spannend ist. Und es ist immer sehr nett und immer sehr, ja, offen und improvisiert. Und ich habe auch das Gefühl, ein bisschen emotionaler. Mhm. Also Asiaten im Allgemeinen ist es ja tatsächlich so, dass man jetzt nicht unbedingt sich so öffnet. Ja. So wie wir das oft tun, gerade als Rheinländer. Ne? Aber die Indonesier machen das noch ein bisschen mehr als die Singapurer.
So, der Pass ist inzwischen aufgetaut, den können wir also weiter vorlegen. Wir reisen nämlich in die vorgelagerte Inselwelt, der Jakarta vorgelagerten Inselwelt, die ein Paradies-Meeresgarten sein könnte, Thousand Islands. Leider ist sie das krasse Gegenteil, das entnimmt man eben auch ihrem Buch Am Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und da widmen sie dem Thema Plastikmüll mehrere traurige und erschreckende Kapitel. Denn da sieht es wohl so aus, als gäbe es in vielen Gebieten mehr Plastik als sauberes Trinkwasser. Wie sehen die aus, diese Schreckensszenarien?
Tatsächlich so, dass man eben in diesem türkisblauen Wasser so viel Plastik findet, dass es überall auch alles verschmutzt, so, gerade so kleine Trinktütchen, so diese kleinen Instant-Tee-Tütchen, Instant-Kaffee-Tütchen, Snack-Tütchen. Es sind vor allem Tütchen. Der Indonesier kauft viele Tütchen, weil man das so gewohnt war. Früher war sowas zum Beispiel in Bananenblätter gewickelt. Irgendwie so ein kleiner Snack. Die hat man dann einfach von sich geworfen und die sind verrottet. Kein Problem. Jetzt gibt es immer noch kleine Snacks, aber in Plastik wirft man von sich, verrottet nicht, sondern fließt halt mit dem nächsten Regen in den nächsten Fluss. Die ganzen Flüsse bringen es ins Meer, wenn sie nicht schon verstopfen bei der ganzen Mülllast. Und weil das Trinkwasser halt aus der Leitung nicht zu genießen ist, gibt es eben ganz viele Plastikflaschen. Jeder muss sich immer Trinkwasser kaufen. Und das trägt natürlich auch immens zu diesem ganzen Müllproblem bei. Und die Müllabfuhr, die Müllentsorgung funktioniert halt nicht so richtig, wenn es überhaupt eine gibt. Es gibt also riesige Berge, sie werden verbrannt, sie werden gestapelt. Also es ist so traurig, weil es eigentlich so wunderschöne Natur ist. Aber das Bewusstsein dafür entsteht gerade erst. Auch so das Bewusstsein für diesen Zusammenhang. Aha, wir vermüllen das, das und das sind dann die Giftstoffe, die entstehen und unser Wasser können wir nicht mehr genießen. Aha, aha, aha. Also stoppen wir das an dieser Stelle. Wir fangen an zu recyceln oder überhaupt auf Plastik zu verzichten.
Da ja, haben Sie ja auch ein paar spannende Persönlichkeiten kennengelernt. Frei nach Hölderlin, wo das Schreckliche, da wächst das Mutmachende auch. Also da gibt es immer mehr Menschen, die sich kümmern, die mit viel Energie so kleine Projekte in Angriff nehmen, um dem entgegenzusteuern, wie zum Beispiel Maharia Sandi. Diese beeindruckende Frau würden wir vielleicht gerne mal kennenlernen.
Ja, die ist wirklich eine ganz tolle Frau, eine Lehrerin mit einem guten Humor und die ist sehr neugierig, sehr wissbegierig und bringt sich selbst auch immer Neues bei und hat eine Müllbank aufgemacht auf einer dieser Inseln. Das geht dann eben so, jeder kriegt so einen großen Sack, sammelt dort seinen Müll drin und bringt den dann zur Müllbank, wenn der Sack voll ist und dafür kriegt er dann ein Guthaben. Das ist dann kein Geld, sondern zum Beispiel ein Guthaben für einen Arztbesuch oder für die Stromrechnung oder für etwas anderes, das er gerade dringend braucht. dadurch wird dann das Müllvolumen natürlich reduziert. Das Plastik zum Beispiel wird geschreddert, es wird dann recycelt, es wird dann weitergegeben, auch an eine staatliche Firma, die dann nochmal Plastikflaschen daraus macht. Oder aber das, was nicht weitergegeben werden kann, das säubern sie und machen daraus Schürzen oder Täschchen oder sonst was, was sie dann verkaufen und wieder in den Topf der Müllbank tun. Ja. Sie bringt auch den Leuten bei, wie man Gemüse anpflanzt, weil eben auch eine große Abhängigkeit vom Essen vom Festland besteht. Und wenn die Leute selbst Gemüse anpflanzen, müssen sie keins mehr kaufen, müssen sie vor allem keinen verpackten Quatsch mehr kaufen und sparen Geld, sparen auch Verpackung. Also das ist so ein ganzheitlich gedachtes Projekt. Diese Frau hat für alles wirklich Ideen. Sie will auch dann Speisereste in Energie umsetzen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ganz toll und solche Menschen wünscht man sich ganz, ganz, ganz viele.
Das wird trotzdem noch ein weiter Weg sein, denn das sind ja meistens eben so Einzelkämpfer oder Kleininitiativen und sie haben sich auch den Mekong angesehen, die Lebensader Südostasiens. Der fließt ja durch 6 Länder, unter anderem eben auch durch China und damit ist schon ein Problem genannt, denn die Chinesen pumpen auch Geld in die Länder, investieren unter anderem in Staudammbauten zur Energiegewinnung mit vielen Folgeschäden für Mensch und Umwelt. Wie schwer ist es eigentlich für Sie, solchen Themen nachzugehen, also als auch eindeutig europäisch aussehende Frau, hellhäutig und rotlockig und mit Mikrofon bewaffnet, da sind Sie ja schnell vielleicht auch als bedrohlich auszumachen. Haben Sie da schon brenzlige Situationen erlebt?
Ja, meistens schon. Jetzt nicht, dass es so richtig, richtig, richtig bedrohlich wurde, aber gerade was so Umweltthemen angeht, das wird nicht gerne gesehen. Und dann waren wir einmal auf Sumatra in einem Waldgebiet, wo der Tapanuli-Orang-Utan lebt. Das ist die 3. Orang-Utan-Art, von der es nur 800 Exemplare noch gibt. Und dort baut ein chinesisches Konsortium ein Staudammprojekt. Da haben wir mit den Dorfbewohnern geredet über die Bedrohung und was das mit ihnen und ihrem Leben macht und so weiter. Und dann kam ein Anruf bei einem der Dorfbewohner aus Jakarta von einem General, der diesem Mann eben sagte, ey, schickt die Frauen da bitte weg. Es ist besser für euch, wenn ihr die schnell loswerdet. Und die Dorfbewohner sagten, nee, wir lassen uns jetzt aber auch nicht mehr einschüchtern. Wir wollen jetzt mal alles erzählen, wie wir hier selber auch bedroht werden. Und dann haben wir aber irgendwann auch gesagt, so, nee, wir gehen jetzt lieber. Wir wollen nicht, dass ihr noch Ärger kriegt. Und dann wurden wir wirklich so von so ein paar, wie soll man das sagen, Lumpen verfolgt, begleitet, bis wir auch wirklich weg waren aus diesem Gebiet. Die sind dann die ganze Zeit noch auf dem Motorrad hinter uns her. Dann haben wir irgendwann in einem Restaurant Pause gemacht. Da saß dann noch so einer dieser Agenten. Das war wirklich wie in so einem schlechten
James
Krimi,
Bond irgendwie,
aber, ja. Ja, wirklich.
Sie haben ja auch geschrieben oder berichtet jetzt auch wieder vor ein paar Tagen über die Brandrodung. Also gewaltige Waldflächen werden in Asien abgeholzt und Lebensraum auch von Tieren wird zerstört. Und das riechen Sie manchmal sogar in Singapur?
Ja. In diesem Jahr ist es erstaunlich wenig, aber eigentlich ist jetzt genau die Saison, die Haze-Saison nennt sich das. Der Haze ist dann halt dieser Rauch, dieser Feinstaub, der eben in der Luft hängt und wo man dann auch eben zu den Masken greift, um das rauszufiltern, um noch gut atmen zu können. Und im vergangenen Jahr war es wirklich so, dass die Schule dann auch gesagt hat, okay, wir machen keinen Sport mehr draußen, die Kinder müssen immer drinnen bleiben, weil die Belastung eben so hoch war. Und dann kriegt Indonesien immer Dresche und sagt, aber ey, wir waren das gar nicht, so ist dann das Spiel. Nee, wir waren das nicht, das ist illegal, das sind die und die gewesen. Wenn man dann ein bisschen weiter nachforscht, dann kommt man dann darauf, dass das dann irgendwelche Menschen gemacht haben im Auftrag von Firmen, die dann wiederum irgendwann von Nestlé zum Beispiel beauftragt wurden. Wo Nestlé dann natürlich sagt, da haben wir wirklich nichts mit zu tun, wir wissen davon überhaupt nichts. Also, mag auch genauso sein, aber es ist dann halt doch so.
Da hängt vieles mit vielem wieder mal zusammen. Da hilft es dann wahrscheinlich nur noch, Fenster dicht zu machen. Und wir machen heute ein Fenster auf, denn wir schauen bei unseren Südostasien-Korrespondenten zu Hause in Singapur vorbei. Die lassen uns tief in ihr Leben und in die Länder blicken, für die sie zuständig sind. Das sind viele. Der Job ist oft genug stressig und sehr anspruchsvoll. Und da stellen wir uns vor, dass man sich eben auch gerne mal abends vielleicht mit einem schönen Singapur-Sling niederlässt auf der Terrasse. Ne? Das ist ja der berühmte Long Drink aus Gin, Kirschlikör, Cointreau, was da noch alles drin ist. Ich habe gehört, es gibt inzwischen schon auch einen Bodewein-Sling, einen speziellen.
Ja, das ist mit Lemon and Lime Bitters, so einem ja, limonadenartigen Getränk mit frisch geriebener Muskatnuss, mit Gin Und inzwischen schmeiße ich auch gerne noch ein bisschen Koriander rein.
Wir sind dabei. Ein Bloody Holger oder Senzel Sauer gibt es anscheinend noch nicht. Muss noch kreiert werden. Aber wir holen uns schon mal einen Aperitif, denn wir werden gleich alle drei zusammen oder wir alle zusammen mit unseren Hörern und Hörerinnen noch ein wenig über die genussvollen Seiten des Lebens in Singapur sprechen. Ich bin gespannt, was uns an Kulinarischem geboten wird. Schließlich sind wir ja on Tour. Die Sommergäste sind zu Besuch bei Lena Bodewein und gleich auch Holger Senzel in Singapur. Und der nach Zahnarztbohrer klingende Sound von Motion nimmt uns mit in den Song No Man Is an Island. No man is an island. Niemand ist eine Insel, schon gar nicht in der Wohnung von Lena Bodewein, Holger Senzel und Sohnemann Johnny, nicht zu vergessen Hamster James Potter in Singapur. Da wird nicht nur zusammen gelebt, sondern auch zusammen gearbeitet. Ja, Lena Bodewein und Holger Senzel, sie sind das erste Paar, das sich eine ARD-Korrespondentenstelle teilt. Johnny hilft ab und zu, wie man hört, auch bei Interviews. Und an dieser Stelle begrüßen wir erstmal unseren Neuzugang bei unseren Sommergasthausbesuchsgesprächen. Hallo Holger Senzel, danke, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Ja, hallo.
Sie haben ein Gästezimmer, haben wir schon gehört, von Lena Bodewein. Das ist schön, weil eventuell können wir da übernachten, falls es heute spät wird.
Ja klar, wenn Sie sich da alle stapeln können, das
ist kein
Problem.
Wir stapeln uns sehr, sehr gerne mit unseren Hörern. Ist das denn üblich unter Singapurern, sich gegenseitig nach Hause zum Essen einzuladen? Überhaupt, also dann vielleicht auch noch zu sagen, Mensch, dann pennt doch bei uns, wenn es spät wird. Oder trifft man sich sowieso eher im Restaurant?
Eher im Restaurant, würde ich sagen.
Ja.
Das sind ja auch, wenn man in die Restaurants geht, diese runden Tische, an denen die Menschen sitzen, die sich drehen lassen, wo da ganz viel aufgefahren wird an verschiedenen Gerichten. Essen ist für die Singapurer ganz, ganz wichtig. Es kann einem auch passieren, wenn man in ein Taxi steigt, dass der Taxifahrer dann nicht fragt, wie geht's, sondern wie war denn das Essen? Wie hat's denn geschmeckt? Was gab's denn?
Und in der Regel sagt man dann wahrscheinlich wunderbar und zählt alles auf, was man gegessen hat.
Ja, oder man kann anfangen zu diskutieren, wo es denn das beste Chicken Rice gibt oder wo es das beste Black Pepper Beef gibt oder wo es den besten Kaya Toast gibt oder so. Weil jeder eben seinen Favoriten hat von diesen ganzen Food Courts, von diesen Garküchen. Und das ist immer ein großer Anlass zur Diskussion.
Ja, und so persönlich will man ja auch nicht gleich mit jedem werden, dass man über alles, was man da an Vorlieben hat, redet, oder?
Also das sind dann schon die intimen Geheimnisse, die man austauscht, wenn man sich über die Restauranttipps austauscht. Wenn wir verabredet sind, wohin gehen wir vorzugsweise? Was sind denn Ihre Lieblingsrestaurants?
Oh, da gibt's viele. Also wir gehen zum Beispiel ganz, ganz gerne in diese Food Courts. Das sind diese großen Innenhöfe, wo es diese Garküchen gibt, die Hawker, wie sie heißen, wo man dann für $4 köstliches gebratenes Schweinefleisch süß, sauer oder auch in Honig angebraten bekommt. Wir gehen aber auch gerne zu diesen, wir nennen die immer Plastikstuhl-Chinesen. Die sehen so ein bisschen, ja, röttelig aus, wie meine Frau sagen würde als Kölnerin. Da stehen halt Plastikstühle auf der Straße und es sieht nach nichts aus, aber das Essen ist großartig. Und dann lässt man so auffahren. Also mein Lieblingsessen zum Beispiel ist, ich kenne einen in den, oh, mir läuft schon das Wasser jetzt im Mund zusammen, wenn ich drüber rede wieder. Da gibt es Black Pepper Beef. Das ist Rindfleisch in so einer schwarzen Pfeffersoße. Und wenn man das ist eine Geschmacksexplosion. Boah, großartig. Das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Aber es gibt so viele eigentlich. Also ich
weil die Küche eben hier aus allen möglichen zusammengesetzt ist. Aus malaiischen Einflüssen, indischen Einflüssen, chinesischen Einflüssen. Ein bisschen britisch könnte es auch noch sein.
Ja, wir reisen ja auch zum Teil. Zum Beispiel Lok Lak in Laos. Das ist hauchdünn geschnittenes Rindfleisch. Das ist in was? In so einer Marinade aus Zitrone und Minze angemacht. Also Essen ist wirklich großartig hier.
Kocht ihr das manchmal nach dann auch?
Ich glaube, also ganz ehrlich, das ist dann so umständlich, die richtigen Zutaten zu finden. Und es ist auch einfach so unverschämt günstig, dann in diese Garküchen zu gehen, dass man denkt, ach nee, komm, die Mühe machen wir uns gar nicht. Wir gehen jetzt mal wieder auf Abenteuer-Essenstour in der Garküche.
Ich muss ja auch sagen, wenn man so eine ganze Zeit hier ist, hat man manchmal eher Lust, weiß ich nicht, Spaghetti zu machen, irgendwas Italienisches und zu sagen, ah, oh, oder... Also im Moment, das gibt's hier natürlich nicht, denke ich manchmal, boah, Grünkohl mit Pinkel,
oder
das würde ich ja gerne mal wieder essen.
Was
ist natürlich bei der Hitze nix.
Was löst denn der Gedanke an Scholle Finkenwerder Art aus, schön mit Speck, Zwiebeln und Krabben? Denn ihr wart ja, ihr seid eine Rheinländerin und eine Hesse, habt aber vor eurer Zeit in Singapur vor 2016 in Hamburg Finkenwerder gelebt. Also, wer wird da jetzt schwächer?
Ich auf jeden Fall. Ich meine Frau ist Vegetarierin. Die wird dann nicht so leicht schwach. Aber klar, Scholle Finkenwerder Art. Manchmal habe ich diese deutschen Gelüste, wenn man ganz, ganz lange hier ist und denkt, boah, oder jetzt, ich habe es gerade erwähnt, ich bin Hesse, ein Rippchen mit Kraut. Also das ist Kasseler, das heißt in Hessen Rippchen.
Weil wir so ein bisschen gemein sind von den Sommergästen, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Was löst denn das bei euch aus? Achtung. Oh, es ist nicht mehr knusprig. Ich sollte, Entschuldigung, mit vollem Mund wollte ich immer mal am Radio reden, es sollte ein sehr knuspriges Brötchen sein, was wir heute früh, hat Bernd Schotz, der Redakteur extra vom Bäcker geholt. Ist es jetzt nicht mehr, weil es hier auch ziemlich feucht ist, aber so das frische Brötchen zum Sonntagsfrühstück. Was ist der ebenbürtige Ersatz? Ich esse noch mal ein Stück.
Auch so ein Prater, so ein indischer Pfannkuchen zum Beispiel. Das ist so ein leicht hefiger Teig, der dann in der Pfanne oder da auf so einer Kochfläche frisch gebraten und dann vielleicht noch so gefaltet wird. Der hat dann so mehrere Schichten und den kann man dann in so Currysoßen tauchen. Das ist dann Sonntagsfrühstück. Oder Holger frühstückt sehr gerne Nudelsuppe.
Nudelsuppe. Also
das ist schon sehr, sehr
asiatisch. Manchmal habe ich Sehnsucht auch nach Mettbrötchen, Zwiebelmett. Meine Frau wird jetzt schlecht wahrscheinlich, deshalb verzichte ich auch auf die Zwiebeln. Aber ich habe mich schon so ein bisschen umgewöhnt, weil diese asiatische Küche ist schon großartig. Und es gibt nichts Bekömmlicheres, als morgens zum Frühstück eine heiße Nudelsuppe zu essen.
Köstlich.
Das ist ganz toll, habe ich hier entdeckt.
Wie ist das denn? Achtung, wir haben jetzt noch was, ihr müsst das jetzt raten. Oh, das ist jetzt eine Sauerei, das kann ich nur sagen. Wartet mal. Sehr norddeutsch, kleiner Tipp. Achtung. Entschuldigung, das kann man nicht anders essen.
Labskaus.
Ja, es gehört da drauf. Ganz, ganz heiß, ganz nah dran. Mm.
Spiegelei? Gurke?
Fast.
Gurke?
Ist auch drin,
saure
aber.
Gurke.
Was ist so sapschig? Isst man nach dem, wenn man zu viel Alkohol hat, zu viel Singapur-Sling oder Bodewein-Sling oder.
Ah, Rollmops.
Für euch.
Nein, Rollmops.
Ich tue es nicht gern, bei uns ist es ja erst kurz nach 11, aber das war jetzt einmal nötig, weil ich dachte, wir wollten euch einmal Heimatgefühle verursachen durch das Essen. Aber ich glaube, ich habe mehr Lust gekriegt auf das, was ihr uns erzählt habt. Wir hatten ja, entschuldigt, ich muss das eben.
Es ist ja auch nicht so, bevor Sie, damit Sie den Mund leer machen, rede ich einfach mal weiter.
Sehr gern.
Es ist ja auch nicht so, dass wir diese Heimatgefühle hier nicht befriedigen können. Also wir haben auch dieses Jahr Spargel gegessen, weil wir Lust darauf hatten. Im deutschen Supermarkt bestellt. Für wie viel? $40 das Kilo?
$42.
Gut, also ist alles sehr teuer, aber es gibt ja auch einen deutschen Supermarkt und da gibt's alles. Gummibärchen, Nutella.
Äppelwoi für dich.
Äppelwoi, es gibt sogar Äppelwoi.
Also ihr vermisst
auch
nichts.
Für $14.
Und ehrlich gesagt, wir haben mit diesem German Market kurz Kontakt aufgenommen, weil wir euch ein kleines Gastgeschenk zusammenstellen wollten. Es hat logistisch alles nicht mehr so richtig funktioniert.
Oh.
Aber da wir Radioleute sind, machen wir es jetzt auf diese Weise. Wir schenken euch andere Dinge, von denen wir wissen, dass ihr sie vermisst, weil ihr darüber auch schon in eurem Podcast Die Korrespondenten in Singapur gesprochen habt. Und ich weiß, das handelt sich auch um Jahreszeiten. Also zum Beispiel der Frühling. Schön, oder?
So eine fette, schlecht gelaunte Amsel.
Genau. Das Sommergeräusch müsst ihr euch denken, sagen wir mal, wenn man sich in den Strandkorb am Elbufer niederlässt. Und ja, im Herbst gibt es natürlich Schritte im Laub und schon ist der Winter da.
Ach komm, wann hat es denn das letzte Mal geschneit im Norden?
Das
jetzt mal ganz
ich,
im
dass
Ernst.
Das kommt. Das ist gemein.
Es ist meistens schlecht. Also ehrlich, manchmal habe ich wirklich die Sehnsucht als, also ich, den Norden habe ich mir als Heimat ausgesucht. Denke, boah, jetzt so ein grauer, schöner, kalter, nasskalter Tag und dann drin zu bleiben. Im November Urlaub machen. Haben wir einmal gemacht hier. Aber nach einer Woche reicht das auch. Also ehrlich gesagt, so diese Sehnsüchte, diese Heimatsehnsüchte, ein bisschen ist das auch durch, oder?
Nein.
Also Frühling toll. Aber denk mal an Winter in Hamburg. Da ist dann so im Februar, denkst du, boah, jetzt reicht's. Und dann wird's März. Und im April kommt dann mal für so ein paar Tage, wird's ein bisschen warm und dann. Oh.
Das Schöne ist, wir ziehen ja jetzt alle bei euch ein in Singapur. Wir haben jetzt gelernt, wie schön es
ja,
da ist. Habt ihr eigentlich viel rumstehen an Dingen, die ihr immer von euren Reisen mitbringt, also da mitgebracht hat, muss man ja im Moment sagen?
Fürchterlicherweise ja. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil die Wohnung hier doppelt so groß ist wie unser kleines Häuschen in Finkenwerder. Und ich fürchte, wir müssen ganz schön viel aussortieren. Ich habe ja schon erzählt von der Truhe von den Philippinen und von dem großen Baumstumpf. Und dann haben wir Bilder aus Kambodscha mit
Schwerter Mönchen. Aus den Philippinen.
Ja, irgendwelche kleinen Statuen noch. Ich bringe eigentlich von jeder Tour Muscheln mit. Muscheln aus
so Asia-Kitsch halt, ne?
Wir würden ja einmal noch bei euch in den Kühlschrank gucken. Also ihr dürft gerne gegenhalten bei all den herrlichen Genüssen, die wir euch jetzt vorgeführt haben. Brötchen und Rollmops, der Apfel aus dem alten Land liegt hier noch, esse ich später. Ich würde so gerne mit Ihnen mal mitgehen in die Küche und Sie bitten, die Kühlschranktür zu öffnen.
Wir wissen, die Küche die ist übrigens der einzige Raum unseres Hauses ohne Klimaanlage.
Wir wissen, die Pässe sind im Gefrierfach. Das ist klar. Ich stelle mir das so schön vor, dass wenn es heißt, Schatz, hau doch mal eben eine Pizza in den Ofen, dass dann der andere schreit, oh Gott, das war der Pass. Was ist drin?
Jetzt werden wir entlarvt.
Ja, Moment, was haben wir denn alles im Kühlschrank? Gerade sehr wenig, oder? Da haben wir ein Kind, das vor der Küche rumlungert, nicht im Kühlschrank.
Okay, wir müssen uns keine Sorgen machen.
Erdnussbutter, holländische Erdnussbutter.
Ingwer und Ananasmarmelade.
Ahornsirup.
Tikka Masala, Gewürzpaste vom Inder. Dann
Salami, deutsche Salami.
Eingelegter Ingwer, deutsche Salami. Kokosmilch.
Schokostreusel, Joghurt. Jede Menge Butter.
Haferdrink, Gemüsesaft mit Gelbwurz und Ingwer.
Möhrensaft.
Kokoswasser.
Also wir müssen uns gar keine Sorgen um euch machen.
Wir haben ja mehrere Kühlschränke.
Moment,
hier.
Wir können noch in den hinteren Kühlschrank gucken.
Wir haben ja mehrere Kühlschränke und Kühltruhen, weil hier alles gekühlt wird. Auch Brot oder Sachen, die man in Deutschland nicht in den Kühlschrank tut.
Mehl muss auch unbedingt gekühlt werden.
Bier.
Ingwer-Bierkuchen habe ich gebacken.
Bier, Gin.
Tigerbier nämlich. Tigerbier.
Wein.
Campari.
Sekt.
Verporten.
Tomatensaft.
Pandanpaste zum Backen.
Gin, du hast Gin gekauft. Campari, ja.
Aha. Ist denn auch eine ordentliche Durianfrucht dabei?
Nein. Da gibt es nur das Exotischste, nicht so schnell laufen, Holger. Wir teilen uns gerade einen Kopfhörer.
Wir müssen alles
hier durchgehen. Das Exotischste, was wir hier haben, ist dann eben diese Kaya-Paste. Das ist eine Art Frühstücksbrotaufstrich mit Ei, Kokosmilch und Pandan. Pandan ist diese... ist so ein Gras, das sehr intensiv riecht, so ein bisschen nussig, würzig, süßlich.
Aber habt ihr Durian schon mal probiert? Wie schmeckt das?
Nee, wir haben es nicht probiert.
Nur mal so eine Paste probiert, das war schlimm genug. Ich kann es nicht.
Wir können uns nicht vorstellen, auch dass etwas, das so riecht, irgendwie gut schmecken kann.
Also du wirst lachen, Holger. Ich bin neulich Fahrrad gefahren und da gab es einen Durian-Stand und das roch so. Und ich dachte, oh, das ist Asien. Das ist schon so ein Geruch, den ich ganz klar hiermit verbinde. Und wenn ich das rieche, freue ich mich. Ich möchte es nie probieren.
Also man übersetzt es ja auch mit Stinkfrucht. Und es ist sogar verboten, das in den U-Bahnen zu transportieren. Und apropos Stinkfrucht, gibt es eigentlich auch in Singapur Corona-Verschwörungstheoretiker wie in Deutschland, die leugnen, dass es die Krankheit gibt und die sagen, dahinter stehen dunkle Mächte? Oder man muss viel Durian essen, um das Virus auszurotten?
Wir wissen das nicht, weil es würden die Leute nicht öffentlich äußern hier. Also die Zeitungen, die schreiben das, was die Regierung will. Es ist ein bisschen stromlinienförmig in Singapur. Also so ein Protest gegen Masken kann ich mir hier nicht vorstellen. Die Mehrzahl der Leute sagt, was die Regierung macht, ist richtig. Die weiß was am besten, was gut für uns ist und... ich glaube, wenn es so Leute gäbe, die sagen, es gibt nicht Corona und so, die würden das nicht öffentlich äußern.
Nee, es gab hier ganz schnell so eine richtige Taskforce aus mehreren Ministerien, die jeden Tag eine Pressekonferenz abgehalten hat und die das ganz, ganz, ganz ernst genommen haben. Und wenn da jemand sagt, das gibt es nicht, ich glaube, der hätte nicht lange mehr irgendwas zu sagen.
Also ihr seid ja noch eine Weile wahrscheinlich da gefangen in Singapur, mehr oder weniger. Wann steht denn der nächste ursprünglich geplante Heimatbesuch in Deutschland an?
Ach ja, Weihnachten wäre schön. Im Schnee.
Also wir wissen das wirklich nicht. Im Moment ist es ja so, wenn wir zurück wollen, dann müssen wir in so eine Quarantäne von der Regierung. Das ist schweineteuer, $1,000 pro Person und Woche. Und auch die Bedingungen sind nicht so schön. Okay. Ja, mal gucken, wie das ist.
Okay, was steht zuerst an, wenn Sie hier sind? Vielleicht auch einen Besuch in einer kleinen Buchhandlung, von denen es in Singapur, glaube ich, keine gibt. Oder nicht so viel.
Es gibt ein oder zwei wirklich schöne, auch unabhängige Buchhandlungen und das ist natürlich schon was Schönes und auch irgendwie so, ich glaube, der in Hamburg an den Strand.
Aufs Boot. Ich will unbedingt auf mein Boot.
Ja, oder einfach frei rumlaufen können, auch ein bisschen mal weniger Maske tragen, weniger sich kontrolliert fühlen, mehr als 5 Leute auf einmal treffen.
Ja, ein Croissant in der U-Bahn essen.
Oh ja, in der U-Bahn was
und
essen
ich dürfen. Ich hatte hier noch ein Brötchen und einen Rollmops. Das heben wir so lange auf. Und bis Sie wiederkommen, hören wir natürlich...
Das reizt mich überhaupt nicht, ehrlich.
Hören wir Ihre NDR-Podcast-Reihe in der ARD-Audiothek. Jede Woche gibt es eine Folge. Wir lesen das Buch von Lena Bodewein, Am Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und den Thriller, den Holger Senzel geschrieben hat, womöglich auch. Der heißt später Zeuge. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Sollen wir den Rollmops nicht vielleicht doch da lassen?
Och, danke.
Wir gehen zum Inder.
Guten Appetit erstmal.
Vielen Dank.
Danke auch. Ja, schön, dass Sie sich eingeladen haben.
Das waren die Sommergästehausbesuche 2020. Wir waren zu Gast in Singapur bei Lena Bodewein und Holger Senzel. Katrin Krämer macht einen Knicks und sagt Tschüss.